Ihr Lieben, ich habe es schon gesagt, heute ist die sechste Predigt über das Vaterunser und die vorletzte. Die letzte wird es dann Anfang Juli geben, kurz bevor wir ausziehen aus diesem wunderbaren Haus, das noch wunderbarer wird. Genau. Ich möchte euch nochmal ganz kurz in zwei Sätzen, und das ist so wichtig, die Struktur des Vaterunsers erklären. Es gibt sechs Bitten beim Vaterunser. Bei den ersten drei Bitten geht es um Gott. Dein Wille, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Jesus lenkt zuerst den Blick auf Gott. Und so ist das auch in den zehn Geboten. Die zehn Gebote drehen sich erstmal um Gott. Du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen und so. Und erst dann geht es um den Menschen. Ehebrechen, stehlen, lügen. Und so ist es auch im Vaterunser. Drei Bitten geht es um Gott und in den nächsten drei Bitten geht es um uns Menschen. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus macht durch diese Struktur deutlich die Reihenfolge. Wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, dann kommen auch die menschlichen Dinge irgendwie in eine richtige Ordnung. Und das ist schon mal wichtig zu verstehen. Bei der letzten Predigt und auch im letzten Bibelgespräch haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was brauchen wir Menschen eigentlich zum Leben? Und da steckt drin in der Frage, in der Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, wir brauchen Speise, wir brauchen Nahrung, wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Das alles brauchen wir zum Leben, aber wir brauchen mehr. Wir brauchen Sinn, wir brauchen Liebe, wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen als Menschen noch mehr, um glücklich und erfüllt leben zu können. Da gibt es noch mehr als nur Brot und Brötchen und Kuchen. Ja? Was brauchen wir zum Leben? Und heute geht es um eine Frage, wo Jesus genau dieses Thema nochmal aufgreift. Was brauchen wir zum Leben? Wir brauchen Vergebung der Schuld. Das ist Jesus wichtig, das ist der ganzen Bibel wichtig. Vergebung unserer Schuld. Nun ist das nicht die Frage der modernen Menschen. Wenn die Kirche immer von Schuld redet und von Sünde sagen, die modernen Menschen oder viele moderne Menschen, das ist nicht mein Thema. Was heißt hier Schuld? Ja? Ich lebe einigermaßen anständig, ich breche die zehn Gebote nicht so richtig, ja? Ich breche meine Ehe nicht, ich lüge nicht, ich töte nicht. Und ganz ehrlich, unsere Macken hat doch jeder, oder? Wer hat keine Macken? Ja, so. Schon Helene Fischer. Wer mag Helene Fischer? Ja, da melden sich einige. Wunderbar. Helene Fischer singt, keiner ist fehlerfrei. Was ist denn schon dabei? Ja, ich finde dieses Lied, da ist ein Körnchen Wahrheit drin, weil es ist doch so. Keiner von uns ist fehlerfrei. Wir haben alle unsere Macken und darum dürfen wir auch großzügig mit uns selber sein und großzügig auch miteinander, weil wir alle Fehler und Macken haben und auf diese Weise auch Schuld mit uns rumtragen. Also eine gewisse Gelassenheit steckt da schon drin in dieser Entdeckung. Keiner ist fehlerfrei. Wir alle haben Schuld. Die Bibel guckt da aber noch mal ein bisschen anders drauf. Für die Bibel ist Schuld schon ein Problem. Schuld ist eines der zentralen Probleme überhaupt in dieser Welt und darum legt Jesus hier Wert darauf. Darum ist es im Alten Testament ein Thema und im Neuen Testament ein Thema und darum sollte es in unserem Leben ein Thema sein. Ich will jetzt erstmal ganz kurz mit euch über Schuld reden, wo wir überall Schuld entdecken können. Ich rede jetzt erstmal von kollektiver Schuld oder von Schuld im großen Stil. Wir werden schuldig an unserer Schöpfung. Und wir kriegen mit der Klimakrise die Quittung dafür, wie wir mit unserer Schöpfung umgehen, die uns anvertraut ist. Das ist Schuld. Und da sind wir alle, wir persönlich, wir Einzelnen gefragt, aber es ist etwas, was wir kollektiv als Menschheit verbockt haben, obwohl wir es besser wissen. Und es ist unser Gebet, dass das irgendwie wieder in Ordnung kommt. Kollektive Schuld oder große Schuld in den Kriegen. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, das ist Schuld im großen Stil. Und wie Schuld funktioniert, sehen wir im Nahen Osten. Da gibt es einen Terror durch die Hamas in Israel. Und Israel geht vor. Natürlich muss Israel das irgendwie vergelten. Aber jetzt ist die Frage, wie rechtmäßig ist das, was sie tun mit Rafah und so weiter? Das sind die Probleme von Schuld. Also es gibt kollektive Schuld, es gibt globale Schuld. Dann gibt es individuelle Schuld. Menschen werden schuldig aneinander. Und da gibt es so viele verschiedene Dinge. Dass Menschen habgierig sind, dass Menschen Karriere machen wollen und andere mit dem Ellenbogen wegdrücken. Oder dass Menschen über andere schlecht reden, lästern, ja, hinter dem Rücken reden, Rufmord, das ist Schuld. Oder wenn du die Ehe brichst. Entweder so richtig, mit einem anderen Mann ins Bett gehst oder mit einer anderen Frau. Oder wenn du sie in Gedanken brichst, Jesus sagt, das ist schon Ehebruch, wenn du nur eine andere Frau, einen anderen Mann begehrst. Was für ein Anspruch, wer von uns kann sich da freimachen? Ich frage jetzt nicht mit Meldung. Ist doch so. Es gibt vielfältige individuelle Schuld. Es gibt auch Schuld an uns selbst. Ja, zu viel und zu falsche Sachen essen und trinken, die falschen Sachen im Internet konsumieren, keine Work-Life-Balance. Ich kenne Menschen, die arbeiten und arbeiten und arbeiten und richten sich so zugrunde. Das ist Schuld an sich selbst. Oder Menschen, die aufgrund ihrer Biografie gar nicht anders können, als immer schlecht über sich zu denken. Ich bin nichts, ich habe nichts, ich bin ein Loser. Das ist Schuld, diese Abwertung. Aber diese Menschen kommen natürlich nicht raus aus diesem Denken. Schuld. Und es gibt Schuld an Gott. Alle diese Dinge haben auch was mit Gott zu tun. Und wenn wir schuldig werden an Gott, dann bauen wir Mauern auf oder wir errichten Gräben. Ne? Ihr wart vielleicht schon mal auf Fehmarn. Wenn man nach Fehmarn fährt, dann muss man über die Fehmarn-Sundbrücke. Ja? Sie überbrückt diesen Graben, wo das Ostseewasser drin ist. Und das heißt Sundgraben und daher kommt das Wort Sünde. Da ist ein Graben zwischen uns und Gott, wenn wir ihm gegenüber schuldig werden. Und ich glaube, ihr merkt, auf den ersten Blick denkt man, auch, ist nicht mein Thema, ich bin ja anständig. Auf den zweiten Blick merken wir, wie sehr wir in Schuldverhängnissen stecken können und wie sehr das auch unser Miteinander und unsere eigene Psychohygiene beeinflusst. Frag dich, wo liegt deine Schuld? Was trägst du mit dir herum? Wo du weißt, ich lade Schuld auf mich, mir gegenüber, Menschen gegenüber, Gott gegenüber. Oder aber auch, wo leidest du darunter, dass andere schuldig werden an dir? Schuld ist ein größeres Thema, ein gewichtigeres Thema, als wir uns das oft vorstellen. Wie gehen wir Menschen mit Schuld um? Wir haben da verschiedene Strategien. Bereits auf den ersten Seiten der Bibel sehen wir das. Wir schieben Schuld gern auf andere, ne? Adam und Eva, ihr kennt vielleicht die Story mit der Frucht, ne? Da sagt Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, ich habe keine Schuld, Gott. Die Frau ist schuld und eigentlich du, weil du hast sie mir gegeben. Und die Frau, die Schlange war es, ja? Wir verschieben die Schuld, wir wollen nicht verantwortlich sein. Das ist eine Möglichkeit, mit Schuld umzugehen. Eine andere Möglichkeit ist, Schuld unter den Teppich zu kehren. Und zu sagen, ist nicht so schlimm. Ne? Fünfe gerade sein lassen, das passt schon. Ist auch eine Möglichkeit, mit Schuld umzugehen. Oder unversöhnlich bleiben. Wenn wir mit einem anderen Menschen im Streit sind, dass wir nicht bereit sind zu vergeben, sondern dass wir an dieser Unversöhnlichkeit festhalten. Und da gibt es im Deutschen ein Sprichwort, ich trage jemandem die Schuld nach. Und da steckt was drin. Das ist eine ganz schöne Last. Nicht vergeben zu wollen oder zu können und jemandem immer die Schuld nachzutragen, hinterherzutragen und man wird selber nicht frei. Das sind Mechanismen, wie wir mit Schuld umgehen. Alles keine guten Geschichten. Wir haben aber auch gute Strategien entwickelt. Zum Beispiel kümmern wir uns Gott sei Dank um die Auswirkungen von Schuld. Ja? Politisch bemühen sich Menschen, die soziale Ungerechtigkeit, die durch Schuld entstanden ist, zu korrigieren. Wenigstens Strukturen zu verändern, dass Armutsproblematik verändert wird. Oder es gibt Menschen, die sich um die Klimakrise bemühen, jetzt Dinge neu zu gestalten. Aber damit wird Schuld nicht wirklich weg, aber die Auswirkungen der Schuld werden wenigstens ein bisschen geheilt. Oder wir haben Möglichkeiten in der Seelsorge, in der Psychologie, in der Psychotherapie, in der Beratungsstelle unseres Verbandes, wo wir helfen, Ergebnisse von Schuld unter anderem gut auf christliche Weise zu begleiten vom Evangelium her. Aber wie kommt Schuld weg? Wie wird Schuld aus der Welt geräumt? Das geht durch all diese Dinge nicht. Das geht nur durch Vergebung der Schuld. Das ist nämlich genauso wie bei einem Zahn. Wenn ein Zahn richtig tief schmerzt, dann hilft es nichts, einfach nur irgendwie ein bisschen am Zahn rumzuwerkeln oder ständig Schmerztabletten zu geben. Wenn die Wurzel entzündet ist, hattet ihr schon mal eine Wurzelbehandlung? Fiese Nummer, ne? Ist eine ganz fiese Nummer, vor allem wenn der Nerv noch nicht richtig tot ist. So, aber wenn die Nervenwurzel entzündet ist, dann muss der Nerv abgetötet werden. Dann muss man an die Wurzel gehen und kann nicht einfach oben irgendwie am Zahn irgendwie rummachen oder Schmerztabletten nehmen. Die Wurzel muss getötet werden, man muss an die Wurzel. Und das ist der Ansatz der Bibel, wenn es um Schuld geht. Es geht darum wirklich, dass Schuld vergeben wird und dass Menschenherzen neu werden, dass Menschenherzen weich werden, dass Menschenherzen erneuert werden. Das ist die Philosophie der Bibel, das ist der Ansatz der Bibel und nicht ein Drübermalen. Schuld bedeutet nicht, Vergebung bedeutet nicht, dass Schuld bagatellisiert wird. Ist doch nicht so schlimm, stell dich nicht so an, da wächst Gras über die Sache. Ja? Ein bisschen warten, dann hat sich das schon erledigt. Das hat nichts mit Vergebung zu tun. Dann wird Schuld nur verdrängt. Vergebung bedeutet auch nicht, dass das Rad der Geschichte zurückgedreht wird. Wenn wir schuldig geworden sind und tiefe Verletzungen davongetragen haben, dann kann es sein, dass unsere Schuld vergeben wird, aber dass Narben bleiben und dass diese Narben sich melden und dass Narben schmerzen. Also wir können durch Schuld das Rad der Geschichte nicht einfach zurückdrehen. Sondern das geht nur durch Vergebung. Was aber ist Vergebung? Vergebung bedeutet, dass Gott unsere Schuld aus dem Weg räumt. Gott selber muss unsere Schuld aus dem Weg räumen. Und wir haben da schöne Bilder. Wir haben eben in dem Lied, wo ist solch ein Gott, aus Micha 7. Ja? Gott packt die Schuld und wirft sie in die tiefste Tiefe des Meeres. Sie kommt nicht mehr hoch. Schuld wird weggeräumt, wird aus dem Weg geräumt. Dieser Graben, dieser Sundgraben wird überbrückt, die Mauer wird eingerissen. Das kann nur Gott. Und die Frage ist, wie Gott das macht. Und wir Christen haben ein Bild, das zentral ist für uns im Neuen Testament, das Bild des Kreuzes. Was passiert am Kreuz? Wir sagen, da ist Jesus für unsere Sünden gestorben. Das ist nicht mehr unumstritten in der Kirche. Und ich spoilere schon mal was, wenn mein Vorhaben durchkommt, dann werden wir hier, und wenn der Vorstand das will, und so eine Talkrunde machen. In der nächsten Passionszeit mit kirchlichen Vertretern zum Thema das Kreuz mit dem Kreuz. Warum musste Jesus sterben? Kann man das noch so sagen? Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Was heißt das eigentlich? Aber es ist ein zentrales Bild der Bibel, ein zentrales Bild, dass Jesus unsere Schuld wegträgt. Ja? Wie ein Sündenbock trägt er unsere Schuld, weil er selber ohne Schuld war, ist er der Einzige, der unsere Schuld aus der Welt tragen kann durch sein Sterben. Und dann zerreißt der Vorhang und der Weg zu Gott ist frei. Und damit wird die Schuld aus der Welt geräumt. Nur damit, dass Jesus für uns gestorben ist. Und das ist die Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Und darum ist auch der Karfreitag im evangelischen Glauben der höchste Feiertag. Nicht Ostern, nicht Weihnachten, weil dort deine Schuldfrage geklärt wird. Und die Bibel sagt uns, wenn wir unsere Schuld erkennen und wenn wir sie bereuen und wenn wir sie bekennen, dann wird unsere Schuld vergeben. Dann haben wir Anteil daran, dass Jesus deine Schuld aus dem Weg geräumt hat. Wenn du sie ihm sagst, wenn du sie ihm bekennst. So funktioniert Vergebung, unsere Vergebung. Allerdings geht die Bitte ja noch weiter, ne? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist nicht so einfach. Da ist Jesus auch ziemlich sperrig, auch in der Bergpredigt an anderer Stelle. Was steckt dahinter? Das ist die ernste Kehrseite dieser Bitte. Das bedeutet, Vergebung ist nur dann echt, wenn sie unser Herz verändert, wenn wir auch vergebungsbereit werden. Gott möchte nicht einfach nur unsere Schuld vergeben, sondern Gott möchte unser Herz so verändern, dass auch wir vergeben, dass diese Segenskraft der Vergebung in die Welt hineingeht. Und wenn das nicht gelingt, wenn wir zwar die Vergebung hören und irgendwie annehmen, aber dann unversöhnlich bleiben, nicht vergebungsbereit bleiben, dann zeigt das, dass die Vergebung eigentlich nicht wirklich angekommen ist bei uns, dass sie uns nicht wirklich erreicht hat. Es gibt einen Zusammenhang davon, dass unsere Schuld vergeben wird und dass wir auch vergebungsbereit werden. Es gibt da ein Gleichnis von Jesus, das Schalksknecht. Könnt ihr mal lesen, Matthäus 18. Ja, könnte ich jetzt auch noch viel zu sagen, lasse ich mal. Da geht es genau darum, dass die Vergebung unserer Schuld uns verändern will. Und das ist das Zeichen, die Vergebung ist angekommen. Und wenn das nicht so ist, dann ist die Vergebung vielleicht auch nur eine Mogelpackung. Ein sperriger Gedanke, wenn ihr das anders seht, gerne nach dem Gottesdienst bei einem Schaumkuss oder Keks und Kaffee, lasst uns darüber ins Gespräch kommen. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. 3 Schritte, zu die ich euch ermutigen möchte. Weil die Schuldfrage so wichtig ist, betet darum, dass Gott euch eure Schuld zeigt. Bei manchen Dingen weiß man genau, das läuft schief. Ja, da bin ich schuldig geworden, da brauche ich Vergebung. Aber manchmal weiß man das auch nicht so richtig. Und dann betet darum, Herr, zeig mir meine Schuld. Und der zweite Schritt, Schuld zu bekennen. Und da haben wir als evangelische Christen leider etwas verloren, nämlich die Beichte. Die Beichte bedeutet nicht katholisch, ich gehe in einen Beichtstuhl und beichte das und muss dann 5 Vaterunser beten oder 10 Ave Maria. Beichte bedeutet aber, dass ich zu einem anderen Christen gehe, ob der Pastor ist oder auch nicht, das spielt gar keine Rolle, und sage, ich möchte dir Schuld bekennen. Ich möchte meine Sünde loswerden, ich will sie aussprechen. Das heißt Beichte, und dann hat der andere die Vollmacht zu sagen, im Namen Jesu verspreche ich dir die Vergebung zu. Das mache ich immer wieder beim Abendmahl. Dann frage ich euch, wollt ihr die Vergebung eurer Sünden? Und die meisten sagen dann ja. Und dann sage ich, und ich verkündige euch nun die Vergebung eurer Sünde. Und diese Kraft der Beichte, die noch für Luther ganz selbstverständlich war, haben wir leider verloren. Früher war das in der Seelsorge so, dass 90% in der Seelsorge Schuld war, die gebeichtet wurde. Wenn ich meine Seelsorgepraxis anschaue, ist das vielleicht 1%. Die meisten Menschen kommen mit Sorgen und Nöten und das ist gut. Aber ich wünschte mir, dass wir die Kultur der Beichte, der guten evangelischen Beichte, dass wir Schuld bekennen, dass wir die wieder neu entdecken und dann können wir einander auch hörbar die Vergebung zusprechen. Klar kann ich das auch nur mit Gott machen. Aber Bonhoeffer sagt, der Christus im Bruder oder in der Schwester ist stärker als der Christus in dir. Wenn ich von einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin höre, im Namen Gottes, dir sind deine Sünden vergeben, dann trifft mich das tiefer, als wenn ich mir das nur denke und vielleicht in der Bibel mir anlese. Also auch da geht den Schritt in die Beichte. Bei mir, bei einem anderen Seelsorger, einem anderen Pastor, Beratungsstelle, wie auch immer. Das ist eine Riesenchance. Und der dritte Schritt, Seid zur Vergebung bereit, anderen die Vergebung zu gewähren. Es wird euch entlasten, ihr müsst den anderen die Schuld nicht nachtragen. Amen.